SWR 2 Tandem.
Hörer live.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Depressionen, Burnout, Magersucht, Zwangsstörungen. Es gibt viele Krankheiten, an denen unsere Psyche, unsere Seele leiden kann. Heute Vormittag in unserem Feature in SWR 2 Tandem haben wir von einer Frau erfahren, die ganz offen über ihre Psychose erzählt hat. Wie ihre Welt darin aussah und wie schwer sich ihre Umwelt damit getan hat, sie in dieser Welt zu erreichen. Wir wollen dieses offene Gespräch heute Abend fortsetzen und über seelische Erkrankungen sprechen. Nicht nur, wie man sie erkennt, welche Auswirkungen sie auf das Leben haben, sondern auch, wie man als Freund, als Angehöriger, als Kollege helfen kann und wie seelische Erkrankungen vom Stigma befreit werden können. Sie können mitreden, wenn Sie uns anrufen unter 07221 2000. Unser Gast, aus Leipzig zugeschaltet, ist Manuela Richter-Werling, Gründerin des Vereins Irrsinnig Menschlich. Ein ganz besonderer Verein, der in Schulen und an Universitäten über seelische Krankheiten aufklärt. Schönen guten Abend nach Leipzig.
Ja, hallo.
Frau Richter-Werling, Sie setzen ganz früh an. Ab der 8. Klasse bieten Sie Gespräche mit Experten und auch mit Betroffenen an. Warum ist es notwendig, schon in diesem Alter etwas über Depressionen oder Burnout zu erfahren?
Naja, das ist ganz einfach, weil vor dem 24. Lebensjahr die Mehrheit aller seelischen Erkrankungen ihren Ausgangspunkt nimmt. Und deshalb ist es ganz wichtig, in der Schule offen darüber zu reden, in der Schule aufzuklären, zu informieren, damit junge Menschen wissen, wie sie sich im Falle einer Krise helfen können, wie sie Freunden helfen können, damit sie das selbstbewusst und ganz normal tun können. Und dass das gerade so in die Zeit fällt, ist eigentlich auch normal, weil das die Lebensspanne ist, die Jugendzeit, wo eben ganz viele Aufgaben sehr schnell gelöst werden müssen. Die Schule schaffen, die Ausbildung schaffen, das Studium beginnen, eine Familie gründen, sich verlieben, Zukunftspläne verwirklichen, Kinder kriegen. Also das ist eine ganze Menge in kurzer Zeit.
Verrückter und heißt dieses Präventionsangebot für Schulen und für Universitäten. Wie gehen Sie vor, um schon jungen Menschen die Berührungsängste vor seelischen Erkrankungen zu nehmen?
Ja, was wir von Irrsinnig Menschlich e.V. am besten können, ist, dass wir dieses schwierige Thema leicht besprechbar machen. Und das machen wir eben immer in einem Tandem, also genauso wie Ihre Sendung heißt, mit einem Menschen, der aus der psychosozialen Versorgung kommt, also Psychiater ist, Psychologin, Sozialarbeiter, und mit einem Menschen, der selbst psychische Erkrankungen erlebt hat. Und meist sind die schon in der Schulzeit ausgebrochen. Und wir laden sozusagen die Schülerinnen und Schüler klassenweise ein zu einem Gespräch über die großen und kleinen Fragen rund um seelische Gesundheit, Krisen und Erkrankungen. Das machen wir mit viel Humor. Und Ausgangspunkt sind immer die Lebenserfahrungen und die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. Also wir kommen mit keinen Vorträgen oder mit PowerPoints, sondern laden sie ein zu dem Gespräch und mit uns ihre Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu teilen.
Wie reagieren denn die jungen Menschen auf das, was der oder die Betroffene von seelischen Erkrankungen zu erzählen hat?
Ja, das ist immer ganz spannend. Es ist ein ganzer Schultag, der besteht aus drei Teilen. Und der erste Teil, da geht es so erstmal ums Wachmachen, wie sind die drauf, was wissen die schon, was haben die für Fragen und was haben sie schon erlebt. Im zweiten Teil gibt es so Gruppenaufgaben, da geht es darum, einen Nothilfekoffer für Jugendliche in seelischen Krisen zu packen oder ob man überhaupt Vorurteile abbauen kann und viele andere Dinge. Und da ist immer so ein bisschen Unruhe, also ganz normale Unruhe, ne? Die sind sehr aufmerksam, aber es ist sehr lebendig und ist viel Betriebsamkeit. Und im letzten Teil, wenn sich dann der persönliche Experte oder die Expertin outet, dass sie so eine ist, über
das kommt
Schüler,
erst am Ende.
Das wird erst am Ende aufgeklärt. Sonst wäre es ja so, wir gehen mal im Zoo, da sitzt so einer von da, ne, so ein Psychiater, so ein Verrückter oder irgend so ein, und der hat dann noch so ein, ja, so ein Psycho mitgebracht, ne? Das ist ja gar nicht das Thema, sondern die persönlichen Experten sind ja Lebenslehrer für die Schülerinnen und Schüler. Also das ist ein großer Unterschied, ne? Die werden nicht als Patienten mit einer Krankheit vorgeführt, sondern sie sind Lebenslehrer. Und wenn die anfangen zu sagen, ja, als ich 15 war, da wollte ich IT-Manager werden oder ich wollte Schauspielerin werden oder, ne, die kühnsten Zukunftsträume. Und dann ist es leider ganz anders geworden. Ich bin in eine Krise gestürzt, ich habe eine manisch-depressive Erkrankung bekommen oder wie auch immer. Dann kann man eine Stecknadel hören. Ne? Dann bekommt dieses ganze Konstrukt seelische Gesundheit so ein konkretes Gesicht. Es ist ein Mensch da, der ganz authentisch, intensiv und direkt erzählt und auch alle Fragen beantwortet, die die Schüler stellen. Also alle auch ungewöhnliche Fragen. Es geht auch
was für Fragen
Suizid.
Kommen da?
Ja, es wird nicht so viel zur Krankheit gefragt. Das finde ich ganz toll, weil am wichtigsten ist ja, dass man wieder in ein gutes Leben kommt. Ne? Selbst wenn man lange krank ist, dass man trotzdem eine gute Lebensqualität hat. Und das interessiert auch die Schülerinnen und Schüler am meisten. Also kann man sich verlieben? Kann man studieren? Wird man immer arbeitslos bleiben? Wie haben die Freunde reagiert? Haben die Eltern dich unterstützt? Kannst du Kinder kriegen? Ja, natürlich auch, wie geht's in einer Klinik zu? Und hast du vielleicht Suizidgedanken gehabt? Also es wird mehr zum Leben gefragt als zur Krankheit selber, aber natürlich auch zur Krankheit. Auch wie ist das mit den Medikamenten? Und gibt's noch geschlossene Einrichtungen? Was soll man denn mitbringen, wenn man zu Besuch geht in eine psychiatrische Klinik? Und vor allen Dingen die wichtigste Frage ist, glaube ich, auch die berührendste. Jetzt sitzen Sie ja ganz normal vor uns, jetzt geht es Ihnen gut, aber was könnten wir denn tun oder was wäre denn wichtig, wenn Sie wieder in eine Krise fallen? Mhm. Ne? Das ist ja immer die Gretchenfrage dann am Ende.
Wie häufig passiert das, dass im Anschluss an dieses Gespräch Schülerinnen und Schüler zu ihren Experten kommen und sagen, ich glaube, ich habe da auch ein Problem?
Naja, das läuft ein bisschen subtiler ab. Also wir haben in jeder Klasse ungefähr 3 Schülerinnen und Schüler, die schon eine seelische Krankheit hinter sich haben oder eine Krise, also von Krankheit spricht man im Kindes- und Jugendalter eher selten, sondern eher von Krisen oder Anpassungsstörungen, die das schon hinter sich haben und auf diesen Tag warten, dass sie das erste Mal offen drüber sprechen können. Und spannend ist, dass sie über das erzählen, was ihnen geholfen hat. Also nicht ihre Leidensgeschichte, sondern wie ganz strenge Professorinnen und Professoren, was sie gefälligst lassen sollen und was sie tun sollen im Falle einer seelischen Krise. Das finde ich also ganz großartig. Und es sind auch immer ungefähr 2, 3 Jugendliche dabei, deren Eltern oder Geschwister psychisch krank sind, die sozusagen Angehörige sind, die auch davon erzählen, wenn das gut läuft. So denken, dass sie aktuell zu tun haben mit großen Problemen, die machen das nicht im Klassenverband, sondern kommen am Ende, wenn der Tag vorbei ist, da sind wir immer noch im Klassenzimmer eine ganze Weile und suchen dann den Kontakt zu dem Team, also zu dem Tandem, und erkundigen sich nochmal, ja, was wäre denn sinnvoll, soll ich drüber sprechen, könnten wir mit meiner Lehrerin nochmal drüber sprechen, also das ist sehr unterschiedlich, aber die Schüler bekommen auch alle also am Ende des Schultages einen Krisenauswegweiser für ihre Region, sodass sie auch wissen, wo gibt's also in Stuttgart Hilfe, wo gibt's in Leipzig Hilfe, wo gibt's in Halle Hilfe, ne? Dass sie also auch gut ausgerüstet sind. Mhm. Ja, dass wir nicht nur drüber sprechen, sondern sie auch wissen.
Einer von 5 Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren entwickelt eine psychische Krankheit. Und das ist natürlich nicht nur ein persönliches Drama, sondern auch ein gesellschaftliches Problem. Wenn junge Menschen in der Ausbildung, in der Zeit, in der sich ihre Persönlichkeit formt, psychisch erkranken, sie brechen vielleicht ihre Ausbildung ab, sie werden straffällig. Wie häufig geschieht das?
Naja, wenn man von den Zahlen ausgeht, ist das Robert-Koch-Institut hat ja die KICS-Studie veröffentlicht, ich glaube 2007. Und dann gibt es auch die Bella-Studie, die gehört dazu. Die hat die psychische Gesundheit von deutschen Kindern und Jugendlichen untersucht. Das gab es alles bis dahin nicht. Und das ist ungefähr identisch mit den Zahlen in anderen Industrienationen. Das heißt, dass ungefähr 50% der Schüler ab 14 Jahre, die psychisch erkrankt sind, ihre Schule abbrechen. Das ist viel. Noch schlimmer ist, dass Suizid sehr oft mit psychischen Krisen und Erkrankungen im Jugendalter verbunden ist. Das heißt, 600 junge Menschen bringen sich jedes Jahr in Deutschland um und die Suizidversuche sind natürlich noch viel, viel mehr. Das heißt, das ist zu 95% mit seelischen Krisen verbunden, ne? Und also wenn man das durch Verrückten und mit verhindern könnte, dann hätte sich das Ganze schon, gelohnt ist das falsche Wort, aber und wir haben in jeder Klasse Schülerinnen und Schüler drin, die nach Suizid fragen. Also das Thema ist natürlich in der Pubertät immer da, ne? Mhm. Was, es gibt eben nur eine Zukunft oder eben keine Zukunft, Leben oder Sterben, da gibt es ja viel Literatur dazu und so weiter und so fort. Aber das ist immer ein Thema und es wird immer, die Betroffenen werden immer gefragt, ob sie selber Suizidgedanken gehabt haben und wie man als Freund, das finde ich großartig, dass sie sich so für ihre Freunde auch engagieren, wie man als Freund damit umgehen kann, wenn eben ein Klassenkamerad oder ein Freund, eine Freundin Suizidgedanken äußert.
Sie haben auf Ihrer Internetseite eine Zahl veröffentlicht, die mich sehr erschreckt hat. Nämlich, dass es in der Regel 8 bis 10 Jahre dauert nach den ersten Symptomen, bis eine seelische Erkrankung auch endlich behandelt wird. Woran liegt das, dass Menschen in psychischen Krisen nicht eher Hilfe bekommen?
Naja, das hat ganz sicherlich ganz stark mit dem Stigma, mit den Vorurteilen und mit den Ängsten zu tun, die mit psychischen Erkrankungen leider immer noch verbunden sind, obwohl eben jeder dritte Mensch daran im Verlaufe seines Lebens einmal erkrankt. Wir sind da leider noch sehr uninformiert, sehr unaufgeklärt und sehr ängstlich. Und ich vergleiche das einfach mal so, wenn jemand Herzschmerzen hat im Kollegenkreis, ne, den würde man sofort noch zum Arzt fahren, damit ja nicht irgendwas passiert. Aber wenn jemand depressive Symptome zeigt, ist es schwer, die zu erkennen. Es ist auch schwer, die anzusprechen. Man will da niemanden zu nahe treten. Man fühlt sich vielleicht auch irgendwann hilflos. Und der Unterschied ist vielleicht, dass es eben die gesamte Person betrifft, das Denken, das Fühlen und das Verhalten. Und das macht uns eben auch ein bisschen Angst, wenn sich ein nahestehender Mensch so verändert. Und das macht uns auch oft ein bisschen hilflos. Und ich wünsche mir sehr, dass es gibt ja viele Menschen, die gesund werden, die geheilt werden oder die immer mal eine Episode haben, aber trotzdem ganz gut leben, wenn wir eben auch in Bezug auf seelische Erkrankungen viel mehr Mutgeschichten erzählen, verbreiten, was bei anderen Erkrankungen gemacht wird, zum Beispiel bei Leukämie, ne? Da gibt's die Spendengalas, da werden in einer Nacht Millionen Euro gesammelt, ja. Für psychisch erkrankte Menschen hat's das weltweit noch nie gegeben.
Ist das denn mehr geworden, dass Menschen, auch vor allen Dingen junge Menschen, anfällig sind für psychische Erkrankungen? Oder ist es nur ein Gefühl, dass es mehr geworden ist, weil es vielleicht doch schon auch mehr besprechbar ist?
Naja, ich denke, sicher beides. Das eine ist sicher, dass wir doch bewusster sind und vielleicht doch eher darüber sprechen und möglicherweise auch das in Erwägung ziehen. Und das Zweite hängt sicher auch mit unserer Lebensweise zusammen. Wir leben eben in einer Gesellschaft, wo das Fairnessprinzip sehr stark verletzt wird. Und wenn das Fairnessprinzip in einer Gesellschaft sehr stark verletzt wird, dann entsteht sehr viel negativer Stress. Und negativer Stress macht krank. Und ist eben auch eine Ursache für psychische Erkrankungen. Und ich denke auch, dass wir heute sicher weniger unsere Muskeln brauchen, ne, sondern wir doch viele Menschen Kopfarbeiter sind. Also die Psyche wird stärker beansprucht, das kommt auch dazu. Deshalb machen wir uns möglicherweise auch mehr Sorgen darum, dass wir eben gut mit ihr umgehen. Und ich denke auch, dass Kinder wie Seismographen auf diese Entwicklungen reagieren. Das heißt, wir als Erwachsenen können eben heute auch schwer klare Orientierung geben oder klare Strukturen, weil wir selber nicht wissen, wie die Zukunft aussehen wird. Und Kinder und Jugendliche reagieren da so wie Seismographen. Und ich denke, dass deshalb eben auch psychische Belastungen doch stärker zunehmen, als es vielleicht vor 30, 40 Jahren der Fall war.
Und drüber zu sprechen fällt immer noch schwer und das Stigma macht es eben auch schwer. Wir wollen das heute trotzdem tun, über seelische Erkrankungen sprechen in SWR 2 Tandem. Und Sie können mitreden, wenn Sie uns anrufen unter 07221 2000. Welche Erfahrungen haben Sie mit seelischen Störungen, mit psychischen Erkrankungen gemacht? Wie offen gehen Sie damit um? Haben Sie Bekannte, Freunde, Kollegen, denen Sie vielleicht gerne helfen möchten, aber nicht wissen wie? Rufen Sie uns an. 07221 2000 ist unsere Telefonnummer. Manuela Richter-Werling ist unsere Expertin heute Abend. Vor 17 Jahren hat sie den Verein Irrsinnig Menschlich gegründet, um psychische Erkrankungen vom Stigma zu befreien, um Mut zu machen, über psychische Probleme zu reden. Und am Telefon ist nun unser erster Anrufer, ein Hörer, der gerne anonym bleiben möchte. Das ist völlig in Ordnung. Sie müssen Ihren Namen nicht nennen, wenn Sie hier anrufen möchten. Aber ich wünsche jetzt erstmal einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Möchten Sie von Ihrer Geschichte erzählen?
Ja, ich kann es in kurze Worte fassen. Ich habe eine seelische Erkrankung, die mir glücklicherweise nicht die Ausbildung konnte ich abschließen. Studium musste ich leider abbrechen aufgrund des Handicaps. Habe dann noch ein weiteres Studium gemacht und wollte dann in Richtung kirchliche karitative Tätigkeiten gehen. Und musste da leider erleben, dass ich aufgrund meines Handicaps im seelischen Bereich immer wieder abgelehnt wurde. Also es war sehr schwierig, in dem Bereich überhaupt Berufseinstieg zu schaffen, beziehungsweise der war nicht möglich, weil Kirche und Caritas da nicht offen waren.
Also selbst im kirchlichen Bereich gab es Vorurteile gegenüber ihrer Krankheit?
Ja, also es war mein Eindruck, weil ich eine Arbeitsstelle dort nie erhalten konnte.
Hm. Frau Richter-Werling, das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die Sie auch schon sehr häufig gemacht haben, dass das für immer anhaftet.
Ja, man sagt so, das ist die zweite Krankheit, ne, die fast schlimmer ist als die erste Krankheit. Also die Folgen, die es hat, nützlich zu sein, dazuzugehören, ne, dazuzugehören, das ist ganz wichtig, dass man eine Arbeit hat, die, ne, wie der Hörer das gerade gesagt hat, und eben auch geliebt zu werden. Das verliert man oft, wenn man eine seelische Erkrankung hat. Das verliert man weniger, wenn man Gallensteine hat oder Nierensteine oder eine Herz, 8 Bypässe. Und das ist zum Beispiel auch so, dass man keine Berufsunfähigkeitsversicherung kriegt, ne? Wenn man in psychotherapeutischer Behandlung war oder eben eine seelische Erkrankung hatte, ne? Weil die meisten seelischen Erkrankungen gehen ja weg, ja? Mhm. Die treten in, also da gibt es noch ganz viele strukturelle Diskriminierungen, das muss man einfach so sagen, und wir sind da noch weit entfernt in Deutschland, dass wir da offen und aufgeklärt umgehen und dass sich das auch eben in den Strukturen widerspiegelt, also zum Beispiel auch in unseren Gesetzen, ne? Mhm. Genau, ja, also.
Dass vielleicht auch die Arbeitgeber mehr noch aufgeklärt werden, das wäre auch wünschenswert, oder dass die offener damit umgehen, ne?
Aber es gibt ein gutes Zeichen, weil natürlich seelische Erkrankungen sehr, sehr hohe Kosten verursachen in den Unternehmen, steigt das Bewusstsein, dass man dort etwas tun muss.
Ja? In der Präventionsarbeit. Ja. Ja. Lieber Hörer ohne Namen, ich hoffe, Sie haben Ihre Krankheit aber im Griff.
Ja, das schon, doch. Also geht eigentlich ganz gut. Es ist, ja, ich bin jetzt in anderen Bereichen tätig und mit so einem Handicap lernt man natürlich auch vieles, sage ich mal, lockerer zu sehen oder seine kreativen Fähigkeiten mehr zum Ausdruck zu bekommen. Hm. Aber die Ablehnung ist halt, die muss man erst verarbeiten. Ne? Hm.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin alles Gute und vielen Dank, dass Sie angerufen haben und Ihre Geschichte erzählt haben.
Ja, danke.
Frau Richter-Werling, was war eigentlich Anlass, dass Sie den Verein gegründet haben? Also warum ist es Ihnen so wichtig, dass über seelische Störungen gesprochen werden kann?
Naja, das sind so zwei Dinge. Also ich habe mich schon immer für Menschen interessiert, die ein schweres Leben haben oder die schwere Krisen gut meistern. Und war mal ganz neugierig, wie sie das machen und was es dazu braucht. Und dann kommt sicher noch dazu, dass ich selber aus einer Familie komme, die ja sehr viel mit seelischen Erkrankungen zu tun hat. Also mein Bruder ist in der Schulzeit auch schon erkrankt. Das war damals alles noch nicht so bekannt vielleicht wie heute. Er hat Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, hat es dann eben sehr, sehr lange mit Tabletten, Missbrauch und Alkoholmissbrauch versucht, immer wieder sich selbst zu behandeln. Er hat sich leider vor 3 Jahren umgebracht. Meine Eltern waren lange in Angehörigengruppen. Die haben da also auch vielen anderen Familien geholfen, deren Kinder da auch betroffen waren, aber leiden eben auch immer heute noch. Ja, das ist sicher auch ein Grund, der ja da eine wichtige Rolle gespielt hat.
Und jetzt aus Ihrer 17-jährigen Erfahrung in der Vereinsarbeit, ist das, was in Ihrer Familie passiert ist, typisch?
Ach, ich würde denken, ich habe das ja so als Schwester irgendwie auch als normal erlebt, ne? Das ist das Gute an der Sache. Also irgendwie war das auch normal bei all den Leiden und Sorgen. Und aber irgendwie ist es mein Bruder, und mein Bruder ist eben so, wie er ist, und jetzt fehlt er. Das ist natürlich sehr schmerzlich, wenn man dann plötzlich zur ältesten Schwester wird. Aber ich denke schon, dass mir das sehr geholfen hat, überhaupt diesen ganzen Programme aufzubauen und eben irrsinnig menschlich aufzubauen, weil ich eben schon diese Grunderfahrung hatte. Und es gibt so viel zwischen Himmel und Erde, was so passieren kann im menschlichen Leben. Und ich denke, wenn man mehr damit zu tun hat, wenn wir alle ein bisschen da offener wären und mehr damit zu tun hätten, werden wir auch normaler damit umgehen, weil wir einfach ein bisschen trainierter werden. Ne? Wie spricht man das an? Wie spricht man drüber? Was kann man tun? Also irgendwie wären wir dann viel lebendiger und viel bunter in unseren Handlungsoptionen. Und was vielleicht ganz wichtig ist, dass die Kinder von mir und meiner Schwester eben schon viel offener damit umgehen. Ne? Und wenn die sozusagen depressive Symptome merken würden, würden die sich sehr schnell Hilfe holen. Mhm. Also das ist schon eine gute Entwicklung, selbst in unserer Familie. Ja.
Von Generation zu Generation, dann wird's besser. Jutta Janek hat uns angerufen und ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Abend, Frau Janek.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott. Sie haben nicht so gute Erfahrungen gemacht. Wollen Sie davon erzählen?
Ja, also das war allerdings schon Mitte der 80er Jahre, wo ich...
Frau Janek?
Da habe ich ein Zwangsjahr.
Sind Sie irgendwo... ich glaube, Sie haben die Freisprecheinrichtung eingestellt bei Ihnen am Telefon?
Nee, jetzt habe ich sie ausgemacht. Ich hatte nur angemacht, dass meine Mutter das Gespräch vorher mithören kann.
Okay, das ist gut, dass Sie es ausgemacht haben, weil so hören wir Sie besser.
Jetzt habe ich es ausgemacht, ja. Oh, genau.
Gut, erzählen Sie weiter.
Ja, also ich bin Mitte der 80er Jahre, haben sie mir meines Erachtens eine falsche Diagnose gestellt mit einer Psychose und wurden verschiedene Psychosearten genannt, also erst endogene Psychose, dann schizoaffektive Psychose, ich weiß nicht mehr, 5 oder 6 verschiedene Psychosearten, was mir schon mal gesagt hat, die wissen selber gar nicht, was das eigentlich ist oder was ich jetzt wirklich habe. Und ich bin immer noch der Meinung, ich hatte nie eine Psychose, das waren alles irgendwelche dummen Verkettungen, die dazu geführt haben, dass der Hausarzt meiner Eltern mir damals gesagt hat, ich hätte eine Psychose und ich müsste in die Psychiatrie, was ich aber nicht wollte. Ich hatte nämlich auch kurz vorher den Sternartikel über die Nebenwirkung von Psychopharmaka gelesen und habe gewusst, wenn du da hinkommst, wirst du vollgestopft mit diesem Psychopharmaka. Und auf alle Fälle war ich auch der Meinung und bin immer noch der Meinung, ich hatte keine irgendwelche Erkrankung. Ich war nur sehr lebhaft und ich habe halt einen Lebensstil gehabt mit wenig Schlaf. Ich bin mit wenig Schlaf ausgekommen, hatte mir Schmuck gekauft und das hatte der, habe ich gedacht, mit dem wollte ich auch noch Geld verdienen. Habe gedacht, also das wird jetzt alles soweit. Auf alle Fälle hat der Arzt gedacht, er müsste mich da ins Krankenhaus einweisen. Da habe ich gedacht, vielleicht hat ja die Ärztin oder der Arzt, der mich dort empfängt, eher Einsicht und bin dann halt mitgefahren, weil er gesagt hat, er ist berechtigt dazu. Jedenfalls hat die auch gemeint, ich hätte eine Psychose, müsste in die Psychiatrie. Und sage ich, nein, will ich nicht. Sagte, da ist berechtigt, die Polizei zu rufen. Dann hat sie die Polizei gerufen. Die haben mich dann irgendwie im Krankenhaus gejagt und gefangen und hochgeschleppt mit Polizeigriff und was weiß ich.
Frau Janek, das ist eine ganz heftige Geschichte, die Sie da gerade erzählen.
Ja.
Was hat denn das im Verlauf Ihres weiteren Lebens für Folgen gehabt, dass Sie diese Diagnose bekommen haben?
Ja, das war furchtbar, weil da kam ein Gutachter, die haben mich dann oben, als sie mich gekriegt haben, erstmal fixiert und vollgespritzt mit Medikamenten. Ich konnte dann kaum noch reden. Ich weiß nicht, wie viele Stunden oder Tage ich weg war. Kam dann ein Gutachter, der wollte wissen, was passiert ist. Und dann konnte ich nur lallen, habe gesagt, so mit meiner Lallsprache, die ich durch diese Übermedikamentation bekommen hatte, gesagt, ich sag erst was, wenn die Medikamente raus sind. Sagt er, ja, schon klar, schwere endogene Psychose. Und ich müsste drin bleiben, was ich ja nicht wollte. Dann kam ein Richter, hat mir einen Beschluss gegeben, dass ich erst recht nicht rauskommen konnte. Auf alle Fälle, die Folge war dann, dass ich in dieser Mühle drin war, nicht mehr rauskam. Meine Mutter hat einen schweren Kampf, bis ich, also ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahre war ich da wirklich drin und kam einfach nicht mehr aus dieser Mühle raus. Und das Problem war, ich habe zu der Zeit hatte ich eine organische Erkrankung, Vaskulitis. Und das hat dazu geführt, dass ich nicht mehr richtig laufen konnte, auch nicht mehr richtig sprechen.
Frau Janek, das führt ein bisschen zu weit, die ganze Geschichte zu erzählen. Aber Frau Richter-Werling, vielleicht können Sie uns sagen, wie sicher sind denn Diagnosen, wenn es um psychische Erkrankungen geht?
Ja, also ich bin keine Ärztin, das muss ich dazu sagen, aber... ich denke, dass es da noch viele, viele Fragen zu beantworten gibt, was wirklich klare Diagnosen betrifft. Viele Menschen haben mehrere Diagnosen. Diagnosen werden gebraucht, damit die Krankenkassen natürlich auch die Behandlung bezahlen. Ich denke, dass viel dazu geforscht wird und hoffe, dass neue Erkenntnisse kommen, wo wir sozusagen bessere Behandlungsmöglichkeiten finden, weil es ist eben leider immer noch so, selbst die Menschen, die Hilfe finden, es ist nicht immer die passende Hilfe. Also auch wie es die Hörerin, da hat sich viel verändert sicher seit den 80er Jahren, aber es ist nicht immer die passende Hilfe, die die Betroffenen brauchen. Und da sind wir in Deutschland eben auch noch ein ganzes Stück davon entfernt. Also da ist wirklich noch viel zu erforschen, noch viel zu tun. Es ist ja gerade viel in Bewegung, wo man mehr ambulante Angebote und mehr ambulante aufsuchende Hilfen anbieten will in Zukunft als stationäre Unterbringung, ne, dass man ganz aus dem Leben rauskommt und in Kliniken untergebracht wird. Also da ist viel in Bewegung. Ich glaube, Deutschland kann da auch eine ganze Menge von anderen Ländern lernen, die da schon weiter sind.
Mhm. Frau Janek, Ihnen auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Geschichte. Und heute Vormittag im Feature in SWR 2 Tandem hat unsere Autorin Clara Feldmann sehr offen über ihre Psychose erzählt und wie ihre Kollegen reagiert haben, als sie nicht mehr zur Arbeit gekommen ist. Wir hören da mal rein.
Ich bin dann mit einer Kollegin, haben wir erstmal versucht rauszukriegen, wo du wohnst. Das wusste eine andere Kollegin von uns. Und so sind wir dahin gefahren. Irgendwie war uns auch nicht wirklich wohl bei der Sache. Wir hatten beide irgendwie Bedenken, haben gedacht, ist das jetzt irgendwie das Richtige, was wir machen? Weil wir ja beide jetzt auch nicht so deine allerengsten Freunde waren, wo man jetzt echt so, ja, überschreiten wir da jetzt nicht irgendwie eine Grenze? Und dann standen wir halt vor dem Haus und haben dann geklingelt, aber du hast nicht aufgemacht. Und sind dann eigentlich schlussendlich erstmal bei der Polizei gelandet, ne, und haben erstmal da angerufen, haben die ganze Sache geschildert, dann sind die vorbeigekommen, haben dann geklingelt, wieder keine Reaktion von dir und dann haben die sich entschieden, die Wohnung aufzubrechen.
Soweit der Ausschnitt aus unserem Feature heute Vormittag in SWR 2 Tandem. Frau Richter-Werling, haben die Kollegen eigentlich richtig gehandelt?
Naja, ich habe das selber schon erlebt, ne, wie das ist, die Türe aufbrechen zu lassen, ne, auf meinen Bruder bezogen. Mhm. Wenn man denkt, er ist vielleicht schon tot oder und er macht nicht auf, beziehungsweise die ganze Wohnung ist vollgestellt, sodass man gar nicht reinkommt. Also ich weiß, wie schwer das ist für die Angehörigen oder die Kollegen, die diesen Schritt gehen und zugleich kann die Perspektive, ne, dessen, der da zu Hause ist und dessen Wohnung aufgebrochen wird oder aufgeschlossen wird, ohne dass der Mensch das will, eine ganz andere sein. Und ich denke, dass die Kollegen das schon gut gemacht haben. Sie haben sich Sorgen um ihre Kollegin gemacht. Sie haben ihre Beobachtung sicher ausgetauscht und haben dann unter großer Sorge geguckt, wo sie ist. Denn es könnte ja auch sein, dass sie nicht mehr am Leben hätte sein können. Ja. Das, also psychische Erkrankungen sind oft mit Suiziden verbunden. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Und ich finde es gut, dass wenn die Krise vorbei ist, dass die verschiedenen Beteiligten auch ihre Perspektiven austauschen, um zu gucken, wenn wieder so etwas ist, wie können wir uns gemeinsam darauf vorbereiten? Können wir vielleicht einen Notfallplan erstellen? Wer sollte was tun, wenn die Person wieder in eine schwere Krise gerät? Und das kann erstmal sehr schmerzhaft sein, ne, diese Erfahrung auszutauschen. Aber ich denke, die Kollegen haben das gut gemacht. Sie haben sich gesorgt, sie haben keine Angst gehabt. Sie haben natürlich Angst gehabt, aber ich denke, sie haben es gut gemacht. Mhm. Ja, sie haben das Nützliche getan. Also ja.
Noch näher dran an den Betroffenen ist die Familie. Im Feature von Clara Feldmann kommt auch ihre Mutter zu Wort. Auch das hören wir uns nochmal an, wie sie die Psychose ihrer Tochter wahrgenommen hat.
Ich wollte ja vorher immer wegschieben, wenn es dir nicht gut ging. Ich wollte dich ja gesund, glücklich sehen und ich musste begreifen, mit dem Glück ist es nicht so weit her. Mir sind alle meine Wünsche, die ich so in dich hinein projiziert hatte, sind geplatzt. Ich habe körperliche Symptome gehabt, ähnlich wie bei Herzgeschichten. Ich bin umgekippt, dass der Arzt mich dann notfallmäßig ins Krankenhaus gebracht hat. Oder heute weiß ich, dass das alles psychisch bedingt war. Mein Kopf ist nie mehr zur Ruhe gekommen, bis zum heutigen Tag nicht. Aber ich will auch die Hoffnung nicht aufgeben, denn nur wenn ich hoffnungsvoll in die Welt blicke, kannst du mich auch so erleben. Solange es dir gut geht, geht es mir auch gut.
Frau Richter-Werling, wie oft beobachten Sie das, dass eine psychische Erkrankung eines Menschen, auch dessen Umfeld, vor allem die Familienmitglieder, krank macht?
Naja, krank macht, besorgt macht, bedrückt. Und wenn das sehr lange andauert, dann möglicherweise auch krank macht, weil jeder Mensch geht ja anders damit um. Ne? Die Mutter geht sicher anders um als der Vater von der betroffenen Frau, ne, in dem Feature. Also jeder hat da auch seine eigenen Verarbeitungsmuster und sicher auch seine eigene Verbindung und seine eigenen Hoffnungen in Bezug. Hier ist es ja das Kind quasi. Ne? Und ob es krank macht, das weiß ich nicht, aber es ist natürlich belastend. Ne? Und je näher der Mensch an einem dran ist, also wenn es die Tochter, also wenn es das eigene Kind ist, ist es wahrscheinlich für die Eltern immer am schlimmsten. Und wenn die Hoffnungen nicht aufgehen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ganz schlimm und ich kenne das auch von meinen Eltern, die eben heute noch fragen, wer ist dran schuld? Es war niemand dran schuld, aber diese Frage immer noch, kommt es aus der Familie der Mutter oder kommt es aus der Familie des Vaters? Das ist eigentlich schrecklich, auch für uns Schwestern. Aber das ist eine Frage, die sie immer wieder, obwohl sie eben sich Hilfe in Angehörigengruppen gesucht haben, also das kann ich nur empfehlen für Angehörige, dass sie sich, es gibt viele Gruppen in jedem Bundesland in Deutschland und da gibt es viel Hilfe und es gibt viel Austausch und es gibt auch viel Mutmachendes, was erstmal gar nicht mit dem psychisch kranken Angehörigen zu tun hat. Also das kann ich sehr empfehlen, sich dort Kraft zu holen und auch mal die ganze Wut dort rauszulassen, die man vielleicht sonst nicht rauslassen kann, weil man eben Mutter, Vater oder Ehefrau, Ehemann oder Schwester oder Bruder ist. Ne?
Jemand, der auch hilft, hat uns angerufen, das ist Frau Bastian. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, hallo.
Tag. Frau Bastian, danke, dass Sie so lange gewartet haben. Sie sind Psychotherapeutin.
Bitte. Ja, für Kinder und Jugendliche.
Und
also ich wollte sagen, ich bin seit 20 Jahren, arbeite ich eben als Psychotherapeutin. Und vorhin wurde darüber gesprochen, dass es die Zeit, bis jemand einen Behandlungsplatz sich sucht, 8 bis 10 Jahre dauert und dass das mit der Stigmatisierung was zu tun hat. Das mag sein, aber seitdem ich angefangen habe zu arbeiten, ist die Situation so, dass es einfach nicht genug Plätze gibt. Ich selber habe eine Warteliste ungefähr von einem Jahr, die anderen Kollegen genauso. Man kann also nicht weiterschicken und sagen, ja, dann geh doch mal zu jemand anders. Das ist eine künstliche Verknappung. Es werden nicht genug, und zwar von der Politik, das hat mit der Politik was zu tun, es werden nicht genug Psychotherapeuten zugelassen, sodass es eben keine Behandlungsplätze gibt.
Ganz an der fehlenden Ausbildung kann es ja nicht liegen, wenn ich mir ansehe, wie Psychologie überrannt wird an den Universitäten.
Nein, überhaupt nicht. Wobei natürlich, also die heute Ausbildung machen, es wird denen so schwer gemacht, ich hätte diese Ausbildung heute nicht mehr machen können. Die Leute, die Ausbildung machen, müssen ein Jahr in die Psychiatrie gehen, das gehört mit dazu und werden in dieser Zeit nicht bezahlt. Das heißt, wie kann man eine Ausbildung machen? Entweder man hat ein Erbe oder einen Partner, der genug Geld hat, um dieses Jahr zu überbrücken. Also da ist insgesamt die gesamte Versorgungssituation für psychisch Kranke ist eine Katastrophe und ist ein Skandal. Und es wird nie auch wirklich kommuniziert, weil die Menschen, die es betrifft, die haben dann auch nicht die Kraft, da zu sagen, hier, so ist die Situation. Die sind dann heilfroh, wenn sie überhaupt einen Platz kriegen. Es gibt einen Anspruch nach § 13 Absatz 3 Sozialgesetzbuch 5 auf Kostenerstattung. Wenn jemand einen Platz sucht und bekommt keinen Behandlungsplatz bei einem niedergelassenen Therapeuten, hat er einen Anspruch nach diesen Paragraphen auf Kostenerstattung. Das wird denen aber von der Krankenkasse nicht gesagt, sondern die werden hin und her geschoben zwischen Kassenärztlicher Vereinigung und Krankenkasse und hängen dann in der Hotline zum Beispiel von der Krankenkasse, die auch das nicht sagen. Es ist eigentlich eine ganz einfache Information. Also das ist ein Skandal, den ich seit 20 Jahren erlebe und der eben daran, das verhindert, dass Menschen einen Behandlungsplatz finden. Jetzt ist seit 1. April seit einem halben Jahr ist eingerichtet worden die sogenannte Sprechstunde und alle Krankenkassen tun so, das sei jetzt das Nonplusultra. Das ist also ein richtiger Fake. Also
das reicht noch nicht, das reicht es nicht, ja.
Das reicht nicht, das ist ein richtiger Fake. Die Leute gehen dann hin zu jemandem, erzählen ihre Geschichte Und der Kollege muss dann sagen, ja, ich habe mir Ihre Geschichte angehört, ich kann sie aber nicht aufnehmen. Ich habe keinen Platz, Sie müssen trotzdem ein Jahr warten.
Frau Bastian,
was meinen Sie, wie frustriert die Leute sind, die ihre Geschichte erzählt haben und wieder weggeschickt werden? Ja.
Frau Bastian, vielen Dank, dass Sie uns auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben. Frau Richter-Werling, was fordern Sie von der Politik? Es wird wahrscheinlich auch in die ähnliche Richtung gehen.
Ja, dem kann man nur zustimmen. Also was die Hörerin gerade gesagt hat. Also wir sind da wirklich nicht gut aufgestellt in Deutschland. Also das ist einfach so. Und die Verhütung von psychischen Erkrankungen und die Förderung der psychischen Gesundheit ist auch kein nationales Gesundheitsziel in Deutschland, obwohl die EU das schon sehr lange fordert. Und einfach noch mal dazu, Ende Februar gab es den internationalen Deutschland-Gipfel oder Deutschland-Forum heißt es, wo die Bundeskanzlerin auch ein Statement zu diesem Thema gemacht hat. Und da hat sie ganz klar gesagt, und das ist wirklich ein trauriger Zustand, es gibt keinen Aktionsplan und es ist auch nicht geplant, dass es einen Aktionsplan gibt auf die psychische Gesundheit sozusagen betreffend. Und sie sagte dann in einem nicht ganz guten Deutsch, aber so hat sie es gesagt, dass wir in Deutschland da alle wie Entwicklungsländer seien. Das ist natürlich ein Armutszeugnis, wie es die Hörerin vorher schon gesagt hat. Und das ist im Kinder- und Jugendbereich schlechter als im Erwachsenenbereich, also mit Abstand schlechter, obwohl es dort ja am wichtigsten wäre, ja, dort neben der Prävention eben dann auch, wenn es gebraucht wird, eben Therapien anzubieten in ausreichender Zahl.
Also die psychische Gesundheit braucht, glaube ich, eine bessere Lobby und Sie mit Ihrem Verein arbeiten ja auch daran, dass es besser wird. Sie haben eine Vision formuliert, Ziele, die Sie erreichen wollen. Und eine dieser Zukunftsvisionen Ihres Vereins, Irrsinnig Menschlich, lautet, auf seelisches Wohlbefinden zu achten, ist für alle selbstverständlich. Wie gesagt, das ist eine Zukunftsvision. Finden Sie, dass es im Moment, dass die Menschen zu wenig auf ihre seelische Gesundheit heutzutage achten?
Also mit den Gruppen, mit denen wir zu tun haben, also mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Studierenden, da kann ich das überhaupt nicht so sagen. Also die sind sehr, sehr interessiert an diesen Lebensfragen, ne? Letztlich sind es ja Lebensfragen. Und unsere Veranstaltungen sind voll und sie fragen sehr offen und sehr interessiert. Und ich denke, da ist ein großer Unterschied im Zugang, vielleicht im Vergleich zu älteren Menschen in Deutschland. Also für sie gehört das dazu, zum Aufwachsen und zum Leben. Sie wollen, ja, es hängt sicher mit dem Druck zusammen, also sie wollen gesund bleiben, viele wollen ja Karriere machen, dann müssen wir immer sagen, nein, das Leben ist wie ein Überraschungsei. Man kann das schlecht planen und es ist ganz wichtig, sich in guten Zeiten eben auch auf Krisenzeiten vorzubereiten, ne? Dass ich sozusagen nicht nur meine Probleme in der Hand habe, sondern dass ich nicht in der Hand meiner Probleme bin. Ne?
Kann man sich auf seelische Krisen, kann man seelischen Krisen vorbeugen?
Naja, ich selber war auch an Depressionen erkrankt und ich habe dann ganz viele Hinweise von meiner Psychiaterin bekommen, was ich alles machen soll. Und man ist so im Tunnelblick und kann das gar nicht, also man hört das, aber man kann das gar nicht aufnehmen. Und ehrlich gesagt, ich war froh, dass ich genau wusste, also ich konnte eigentlich nur zwei Sachen machen, also das andere ging alles nicht. Ich bin immer gelaufen, wenn mir es seelisch schlecht ging und mir ging es oft seelisch schlecht, das hing sicher auch mit meinem Bruder zusammen, mit meiner Familie, bin ich immer gelaufen. Ne? Ja. Also nicht schnell, aber ich bin gelaufen und gewandert und habe dann immer gesagt, ich habe mir es vom Kopf in die Füße gelatscht, wie man das hier in Sachsen sagt.
Ne? Also die körperliche Gesundheit und die seelische Gesundheit, die hängen ja auch sehr stark
genau
zusammen.
Genau, und das Singen im Chor. Also ich glaube, jede psychiatrische Klinik braucht einen Klinikchor. Also das hat ja das Fernsehen auch schon gezeigt, dass Singen gesund macht. Ja, also das sind die zwei Sachen, die mir in schlechten Zeiten, auch in dieser Krankheitsphase, sehr geholfen haben. Die habe ich trotzdem gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es gemacht.
Und das muss wahrscheinlich auch jeder selber
individuell für sich. Ja, da lohnt es sich, drüber nachzudenken. Ja, in guten Zeiten, ne? Weil in schlechten Zeiten hat man die Kraft nicht dazu.
Wir haben über seelische und psychische Erkrankungen heute gesprochen, über das Stigma, das ihm anhaftet. Und ich wünsche Ihnen, Frau Richter-Werling, viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit mit Ihrem Verein Irrsinnig Menschlich. Und vielen Dank auch allen, die sich beteiligt haben, die angerufen haben, auch an die, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Und Sie können die Sendung nochmal nachhören in unserem Podcast auf swr2.de/tandem. Redaktion hatte Petra Malwitz, für die Technik verantwortlich war Marc Löffler. Und hier geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit SWR 2 Alte Musik. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.